ARD.
Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine Information in eigener Sache. Man kann für Die Schule brennt beim Deutschen Podcastpreis voten. In der Kategorie Beste Information ist der Podcast aufgelistet und je mehr Leute voten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er hinterher unter den Nominierten ist. Wer für den Podcast voten möchte, der geht einfach auf deutscher-podcastpreis.de und die Kategorie Beste Information oder geht einfach über den Link in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Bei euch sieht das so entspannt aus. Die kommen so ganz entspannt in die Schule und die gehen entspannt. Und wenn man manchmal sich einfach daneben stellt und versucht, so Gespräche zwischen Schülerinnen und Schülern mitzubekommen, ist es bei uns nicht, geht es nicht darum, was habe ich für Hausaufgaben auf und was muss ich jetzt noch alles machen, sondern da wird halt, also ein Gespräch blieb mir im Ohr, da haben sich im zweiten und dritten Jahrgang darüber unterhalten, dass sie heute den Urknall nachgestellt haben. Also der Urknall und was da passiert ist und wie das alles explodiert ist und wie viel Zeit das gekostet hat und wie schnell wir doch dann da sind und jetzt sind wir immer noch da.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute soll es darum gehen, wie ein anderes Lernen ohne Noten und mit individueller Betreuung möglich ist. Und zwar nicht einfach als reformerische Idee, sondern wissenschaftlich begleitet. Dafür habe ich Anke Langner eingeladen, die sich mit einem Schulversuch einer Universitätsschule genau dies zur Aufgabe gestellt hat. Keine Noten bis zur 9. Klasse, individuelle Lernpfade, keine Klassenarbeiten, intensiver Austausch mit den Lehrern. Liebe Anke Langner, schön erstmal, dass du dabei bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich möchte nach und nach herausarbeiten, welche Erkenntnisse der Schulversuch auch erbringt, möchte aber etwas typisch zunächst mit der Tür ins Haus fallen. Wenn SchülerInnen ohne Noten lernen, bringen sie dann überhaupt noch Leistung?
Sie bringen Leistung. Sie bringen meines Erachtens auch die bessere Leistung als mit Noten. Weil wenn man für Noten lernt, lernt man ja nicht sinnhaft und nicht nachhaltig, sondern man lernt für den Moment, in dem man bewertet oder benotet wird und nicht für sich. Und Lernen ist ein individueller Prozess und ich muss für mich die Sinnhaftigkeit erkennen zum Lernen. Und folglich, wenn ich etwas mir selber eine Frage stelle und diese Frage beantworten möchte und alles dafür in Bewegung setze, damit ich mir diese Frage beantworte, werde ich es auch nicht mehr so schnell vergessen, was ich mir darüber angeeignet habe.
Aber wird es dann nicht willkürlich? Denn es gibt ja durchaus Dinge, die man lernen muss, basale Kompetenzen, auf die man vielleicht trotzdem keine Lust hat. Bruchrechnen zum Beispiel.
Die Bruchrechnung ist ein beliebtes Beispiel. Aber fangen wir mal im Anfangsunterricht an. Ne? Also warum muss ich denn noch lesen lernen, wenn ich mir das ja alles über Audiodateien zum Beispiel anhören kann? Da gehört natürlich ein gewisser pädagogischer Kniff dazu. Aber es ist auch so, wir arbeiten jahrgangsübergreifend und Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel des ersten Jahrgangs, lassen sich nicht gern immer was vom dritten Jahrgang vorlesen, wenn sie eine Frage haben, sondern es ist sogar eigentlich das Motiv, schnell genauso gut zu sein wie der eigentlich im dritten Jahrgang ist und dadurch lerne ich das. Ja, es gibt vor allen Dingen die Mathematik macht und Schwierigkeiten wirklich so Sachen, die man trainieren muss, die man immer wieder trainieren muss und wo es schwieriger wird, dessen Relevanz im Alltag sofort zu erkennen. Bruchrechnung geht meistens noch, aber Zinsrechnung wird schon zum Beispiel 7. Jahrgang. Die Schülerinnen und Schüler haben meistens kaum eigene Konten und verstehen auch gar nicht, was diese Zinsen sollen. Und auch Prozentrechnung ist schwierig, aber auch das schaffen sie, weil sie nämlich sagen, pass auf, du hast eine Fragestellung, du möchtest dir etwas erarbeiten und du kriegst aber bestimmte Bedingungen, um die zu bearbeiten. Unter anderem musst du bestimmte Methoden anwenden oder du musst bestimmte Fachlichkeiten anwenden. Und so wird es doch schon auch inhärenter für den Schüler oder die Schülerin, was sie bearbeiten.
Ich finde das total spannend, dass du gerade genau über Zins- und Prozentrechnung sprichst, denn ein aus meiner Sicht großes Strohmann-Argument in der außerschulischen Diskussion rund um Bildung ist ja jedes Mal, was sollen wir noch Gedichtanalysen machen? Wir brauchen eigentlich ja was Relevantes, aber das Relevante wird dann verwechselt mit dem Nützlichen und das Nützliche ist eigentlich nur finanzielle Bildung, Mieten, Versicherung. Wie der damals berühmte Tweet von Naina Blabla, das war eine Schülerin, eine Kölner Schülerin, die geschrieben hat, ich weiß weder was über Miete, Versicherung noch Steuern, aber ich kann eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen auch mit diesem Fugen-S. Jedenfalls finde ich das interessant, weil das ja Erstens zeigt, vieles von den Dingen, die tatsächlich basal sind und trotzdem auch eine Relevanz außerhalb der Schule haben, sind schon da. Und zweitens, es ist eben trotzdem schwierig, diese Relevanz in einem bestimmten Alter dann auch nachvollziehbar zu machen für die Schülerinnen und Schüler. Kommen wir kurz zu diesem Notenthema zurück. Du hast gerade ja schon etwas gesagt, was, glaube ich, sehr viele Schülerinnen und Schüler bestätigen würden. Man nennt es Teaching to the Test. Noten führen dazu, ich habe es in meinem eigenen Buch, zu einem Austauschprozess genannt. Es geht nicht mehr darum, dass ich etwas tue, weil ich etwas gerne tue, sondern es geht darum, was bekomme ich dafür. Kannst du da noch ein bisschen zu ausführen, inwiefern ist die Schule von heute, die ganz normale staatliche Schule mit den Noten, von den Noten bestimmt? Und Anschlussfrage, was ändert sich dann durch ihr Fehlen?
Also mich hat mal beeindruckt, das war 2016, hat eine Landesschülerratssprecherin auf irgendeiner großen Bildungskonferenz gesagt, ich habe keine Lust mehr auf das Bulimie-Lernen. Und ich erlebe das selber, wenn ich mit Studierenden arbeite, die erzählen mir immer, wenn ich über die Geschichte von Schule rede und versuche zu rekonstruieren, was ist denn in der Geschichte eigentlich passiert und wie hat Schule darauf reagiert, dann hört bei denen meistens nach der Antike die Geschichte auf. Und das wird so nicht gewesen sein. Die werden alle ihr Abitur gemacht haben und sicherlich sind die in der Geschichte auch weitergekommen als bis zur Antike. Aber es war für sie scheinbar nicht mehr sinnhaft. Sie haben sich's nicht gemerkt darüber hinaus. Das ist eines der größten Probleme, was wir bei den Noten haben. Wegen mir aus können wir auch weiter benoten, aber was sagt die Note denn aus? Meistens ist es wirklich die Situation von, ich muss etwas erbringen, und danach weiß ich es nicht mehr, weil ich es nur in dem Moment erbracht habe. Dann ist das, hat auch selbst Herr Kollege Köller in der Diskussion um PISA formuliert, warum sind die PISA-Ergebnisse schlechter als die Abiturnoten am Ende? Wir wissen, dass die Note ein rein subjektives Konstrukt ist und Schülerinnen und Schüler von diesen Noten nicht nur im Sinne ihres dessen, was sie können, im Nachweis abhängen, sondern in einem Machtverhältnis zu ihrem Lehrer stehen. Und sie in der ohnmächtigen Position sind, nicht in der mächtigen Position. Wir wissen aus allen Lehrerprofessionalisierungsuntersuchungen, dass auch die Sicht auf die Schüler sehr subjektiv sind. Den ich immer schon als den schwierigen Schüler erlebt habe, den erlebe ich, egal was der macht. Der ist und bleibt der schwierige Schüler. Also entzerre ich, indem ich keine Noten habe, eigentlich es wieder oder bringe es wieder zurück auf das Notwendige. Es geht darum, dass ich mir Wissen aneigne und im besten Fall Wissen so aneigne, dass ich es auch danach anwenden kann, dass ich es transformieren kann, dass ich Probleme lösen kann. Also Geschichtszahlen auswendig lernen bringt immer weniger, weil Wikipedia sagt mir das schneller, als ich meine Neuronen danach gefragt habe. Aber das, was der Mensch immer wird besser können als alle Maschinen, ist miteinander zu denken, kreativ zu denken. Und dazu muss ich aber Erkenntnisse verstehen. Ich muss den Erkenntnisprozess im Lernen nachvollziehen können. Und deswegen wird sich Lernen oder muss ich Lernen weg von den klassischen Noten, weil dort geht es in der Regel nur um Wissensreproduktion. Ganz wenige Fälle sind wirklich kompetenzorientiert und problemorientiertes Lernen. Und da muss es weggehen. Und es gibt eine schöne Situation, da war eine Studentin bei uns an der Universitätsschule. Und die hat gesagt, nach dem Praktikum hat sie reflektiert, ich habe das erste Mal Schüler erlebt und ich wusste vorher gar nicht, dass das möglich ist, dass man freiwillig sagt, jetzt bin ich bereit, jetzt werde ich einen Test ablegen und in diesem Test werde ich mein Wissen präsentieren können. Und das ist eine Verschiebung von dem, alle müssen zur gleichen Zeit das Gleiche abarbeiten und kriegen darauf eine Note und sind praktisch so ein bisschen der Situation ausgeliefert.
Du sprachst gerade von Köller, nur als kurze Einordnung, die Rede ist von Olaf Köller, der auch in der ständigen wissenschaftlichen Kommission ist, wie Kai Marz. Diejenigen, die die Folge gehört haben, werden das wissen. Jetzt hast du gerade gesagt, Universitätsschule, wir müssen das vielleicht ein bisschen kontextuieren. Verstehe ich das richtig, dass das einen Schulversuch darstellt, in dem eine Schule tatsächlich praktisch anders Lernen gestaltet, aber so von der Wissenschaft begleitet wird, dass dieses Lernen nicht als reformerische Idee aus, ich sag's mal, der Kreativität eines Pädagogen entstammt, sondern natürlich wahrscheinlich reformerische Ideen schon auch aufnimmt, aber versucht, die in unterschiedlicher Art und Weise zu evaluieren.
Korrekt. Also die Grundidee war wirklich zu sagen, wir haben ganz viel Erkenntnisse über was eigentlich in Schule anders laufen muss. Auch empirische Erkenntnisse haben wir. Und wir haben natürlich mit der Reformpädagogik vor über 100 Jahren das erste Mal die klassische Kritik an der Buchschule oder dem linearen Lernprozess gehabt. Und deswegen ist das natürlich alles auch immer irgendwo wieder vorhanden. Ne? Das muss nicht neu erfunden werden, das Rad diesbezüglich. Aber die Idee war zu sagen, vor inzwischen 7 Jahren, wieso ist es nicht möglich, das, was wir eigentlich wissen, worüber wir Erkenntnis haben, nicht in ein Schulprojekt zu bringen und zu sagen, so muss die Schule aussehen. Ich komme aus der kulturhistorischen Theorie, das ist praktisch so ein bisschen sowas wie Piaget, aber aus einem anderen Lager. Das ist die Grundlage, das geht davon aus, der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht den dialogischen Kontakt mit anderen, um zu lernen und es muss immer sinnhaft sein, was ich lerne. Es braucht mir niemand erzählen, dass es sinnhaft ist, sondern nur wenn ich es wirklich tue und für mich es sinnhaft ist, dann kann ich es nachhaltig behalten. Und das war die Idee zu sagen, okay, das ist so theoretisch das Konzept, dafür wurde ein Schulversuch von 15 Jahren in Sachsen eingerichtet. Es ist eine öffentliche Schule, da gehen, wir versuchen auch eine repräsentative Stichprobe zu ziehen. Das heißt, wir versuchen so ungefähr den Querschnitt der klassischen sächsischen Durchschnittsbevölkerung in der Schule zu haben. Und die wächst systematisch. Wir sind jetzt mit dem ersten 9. Jahrgang, also von der 1 bis zur 9 unterwegs. Es ist inzwischen auch eine sogenannte Gemeinschaftsschule. Das heißt, wir werden alle Abschlüsse einer Schule, einer Schule anbieten und wachsen jetzt aber praktisch noch 4 Jahre auf, bis wir das erste Abitur umsetzen. Und die ersten 5 Jahre, jetzt sind wir im 5. Jahr, war vor allen Dingen dadurch geprägt, dass ich zusammen mit der Schulleitung kontinuierlich immer überlegt haben, was sagt denn die Theorie und was müssen wir in der Praxis machen. Häufig haben wir auch etwas in der Praxis viel offener und freier gehabt und mussten ein Stück zurückgehen und sagen, nein, das führt zu Unsicherheit bei Lehrern. Meistens immer ist das Problem die Lehrer, nicht die Schüler. Wir müssen also nochmal einen Schritt zurückgehen und müssen wieder überlegen, wie können wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen.
Bevor ich konkret zu den Eltern und Kollegen frage, muss ich ganz kurz was loswerden. Als ich in der Vorbereitung kulturhistorische Perspektive gelesen habe, ist mein Herz aufgegangen. Ich habe nämlich dazu ein ganz wunderbares Buch von, ich glaube, Fichtner hieß er, gelesen. Und als du gerade mehrere Male von Aneignungsprozess gesprochen hast, dachte ich, ja, genau, da ist die kulturhistorische Perspektive. Das möchte ich deshalb betonen, weil mir das die Augen geöffnet hat in dieser Art und Weise, wie Lernen eigentlich gesehen werden kann als Aneignungsprozess. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir im Grunde als Menschen das auch keinem erklären müssen, der außerhalb der Schule lernt. Ich habe letztens gesagt, also jetzt in einer Zeit, in der man alles sehen, alles hören, alles lesen, alles schreiben kann. Wer würde da auf die Idee kommen zu sagen, ich habe Interesse an einem bestimmten Gebiet, hoffentlich gibt es zwischen 7.45 Uhr und 9.15 Uhr 2 Stunden, in der genau 30 Leute meines Alters genau dieselbe Idee davon haben. Zugegeben, ist ein bisschen polemisch, soll aber eben zeigen, dass die Frage nach dem Aneignungsprozess heute ja schon dann höchst individuell geleistet werden kann, wenn man eine Haltung hat, die das natürlich erlaubt. Denn ohne diese Haltung geht's nicht, ohne eine Neugierde, ohne vielleicht auch die Disziplin, die Eigendisziplin, das zu tun, wird es schwierig. Das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil mich das so freut. Der zweite Teil, Gemeinschaftsschule, sind Schulen, die oftmals schon das umsetzen, was in Fragen von Autonomie und so weiter gefordert wird, wo die Eltern ihre Kinder aber nicht hinschicken, wenn daneben ein Gymnasium ist. Ja, da wird dann gesagt, da wird sozusagen mit den Beinen entschieden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Gemeinschaftsschule und dann auch noch universitär begleitet, werdet ihr auch beäugt? Haben Eltern das Gefühl, unsere Kinder sind hier die Versuchskaninchen? Oder ist es eher andersrum, dass sie sagen, Mensch, toll, dass es endlich auch mal jemand wirklich umsetzt?
Also man muss ja sagen, diese Schule ist gestartet auf der Basis einer Professorin, die in Hörsälen über eine Schule geredet hat. Und dann hatten Eltern das Vertrauen, ihre Kinder anzumelden. Und zwar so viele Eltern hatten das Vertrauen, dass wir starten konnten. Ne? Also wir mussten genau wie jede öffentliche Schule ein bestimmtes Mindestmaß haben. Es ist aktuell so, dass von den circa 100 Plätzen, die wir haben für den ersten Jahrgang, wir fast immer bis zu 200 Anmeldungen haben. Also wir wählen aus diesen 200 Schülerinnen und Schülern aus.
Das ist viel.
Das ändert sich aber, je größer die Schüler werden. Und das ist natürlich klassisch. Je näher es zum Bildungsabschluss geht, umso mehr kriegen Eltern Angst, dass das, was dort vermittelt ist, nicht das Klassische ist, was ich für den Abschluss brauche. Also das ist nichts. Wir verlieren auch wirklich auch Eltern genau aus diesem Grund. Weil es ist für Eltern immer am einen, also eigentlich wollen sie was ganz Innovatives, Neues in Schule erleben. Aber wenn es mit ihren eigenen Erfahrungen nicht mehr übereinstimmt, werden sie ganz ängstlich. Und die Frage ist, wie kann man ihnen die Angst nehmen? Es gibt viele, ja, es gibt sehr viele Professoren, das muss man klar sagen, ne, weil die natürlich die Logik verstehen. Ich versuche das immer zu erklären wie ein Universitätsklinikum. Man geht ja gern eigentlich in ein Universitätsklinikum, weil man weiß, dort werden die neuesten Methoden ausprobiert. Mhm. Aber ausprobiert nicht im Sinne, dass es experimentell ist und am Ende schiefgehen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das wird uns manchmal durchaus schon noch auch vorgeworfen, dass wir einen Experimentalstatus haben. Ich würde sagen, Pädagogik ist immer Handeln in der Krise. Es ist immer etwas Experimentelles. Es ist keine Ingenieurswissenschaft, wo man sagen kann, wenn ich A mache, kommt B raus. Sondern es hat eigentlich immer was Experimentelles. Und die Frage ist, wie begleiten wir es? Und da genau ist die Universität deutlich stärker beteiligt. Wir nehmen uns bestimmte Instrumente, die die Schülerinnen und Schüler anwenden und werten die aus. Wir entwickeln gemeinsam mit Studenten auch kleine Standard-Sessions. Darüber hatten wir gehört, auch in dem letzten Podcast von Kai Maas, der gesagt hat, da gab es eine Schule, die hat ja eigentlich eigenes Curriculum gebildet und die haben kooperiert miteinander, weil sie es zusammen vorbereitet haben. Ja, wenn wir anfangen, Prozesse zu standardisieren in Schule und eben nicht mehr den Lehrer die alleinige Verantwortung zu geben für den Lehr-Lern-Prozess, dann können wir nämlich deutlich stärker auch kollaborieren. Das ist praktisch so ein bisschen die Idee dahinter.
Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, pädagogisches Handeln ist Handeln in der Krise. Denn heutzutage könnte man ja auch sagen, jedes Handeln ist gerade Handeln in der Krise. Und zwar nicht als, wie soll ich sagen, passive, resignative Haltung, sondern als Hinweis auf all jene, die euch einen Experimentierstatus vorwerfen, wo ich sagen würde, nun ja, dass alles andere auch nicht das Gelbe vom Ei ist, das zeigt einerseits das Gefühl der Schülerinnen und Schüler in Befragung, andererseits das Gefühl der Lehrerinnen und Lehrer in Befragung und natürlich der IQB-Test, die IGLO-Studie, die PISA-Studie und alles andere auch. Also viel Potenzial, es schlechter zu machen, haben wir ja nicht, zumal wenn wir dann noch universitär begleitet werden. Du hast gesagt, die Eltern sind verunsichert, weil sie ihre eigene Schulzeit als Ausgangspunkt nehmen. Ich glaube, das lässt sich quasi als Axiom feststellen. Bildung ist immer das, was man rückwirkend als Bildung erfahren hat. Daher kommt ja manchmal auch diese arrogante Ansicht, wie du kennst. Und dann setze X ein, nicht, ja, wie, ihr habt nicht Thomas Mann gelesen, wie, und so weiter. Aber, und das hast du gerade eben auch schon mal angeteasert, das betrifft natürlich auch die Lehrkräfte. Und du hast gesagt, naja, da ist es besonders herausfordernd. Ich bin mir sicher, du wirst jetzt kein Lehrkräftebashing betreiben, deshalb werde ich dich das auch so fragen. Wo ist die Schwierigkeit dabei, Lehrkräfte in neue Formen mitzunehmen? Und ich kann jetzt schon mal auch andeuten, es geht nicht nur um keine Noten, das nächste wird gleich kommen, aber erstmal, wo ist da die große Schwierigkeit?
Also das Erste muss man klar sagen, wir haben genügend Lehrkräfte, die zu uns kommen wollen, ne? Auch wenn sie es jetzt sehen. Und wir haben vor allen Dingen ganz viele junge Lehrkräfte, die zu uns kommen wollen. Aber man merkt immer, dass viele was anders machen wollen, ne? Also sie wollen Veränderungen, aber sie sind wirklich auch hilflos mit manchen Veränderungsprozessen. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil sie sind einfach dafür nicht aufgestellt. Classroom-Management ist zum Beispiel so ein Klassiker. Aber das wirklich zu vollziehen, alle im Blick zu haben, die individuell arbeiten, das ist eine Herausforderung. Das muss ich lernen. Das muss ich wirklich lernen. Das kann ich in Theorie erklären. Aber wie ich aufmerksam bin und 24 Schüler, obwohl ich mit einem rede nur, im Blick zu haben, ist etwas, das muss ich erfahren. Und da muss ich mich langsam hinsteigern. Nämlich erst nur eine Gruppe von 6 begleiten und dann systematisch bis auf die Gruppe von 28 Schülerinnen und Schülern gehen. Das ist eines zum Beispiel. Das andere ist eben auch die Elternarbeit. Die ist herausfordernd. Man muss häufig die Eltern in Sicherheit auch bringen, ne? Also weil auch sie sind unsicher. Wenn sie unsicher werden, wird, auch wenn die Schüler sich eigentlich sicher fühlen, werden irgendwann die Schüler unsicher. Die Lehrer müssen viel Sicherheit ausstrahlen und sie müssen, und das ist die Herausforderung, die ich ihnen auferlege, immer alle Schüler im Blick haben. Das ist mir wichtig. Ich komme eigentlich aus der Sonderpädagogik und ich weiß, dass Lernbarrieren Wir sehen die nicht. Die entstehen systematisch und wir können sie eigentlich nur im Nachgang rekonstruieren. Wir können nur verstehen, wo etwas möglicherweise passiert sein könnte, was dazu geführt hat, dass jemand nicht mehr lernt. Das ist wirklich eine Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich versuche auch wirklich mit ihnen zu verstehen, was ich ihnen an die Hand geben kann, damit sie noch besser sich wohlfühlen in der Klasse, was die meisten oder in der Stammgruppe, was die meisten auch wirklich tun. Aber es ist herausfordernd und vor allen Dingen, wenn sie Lernbegleiter sind, wenn sie den Auftrag haben, nicht zu zeigen, was sie für Wissen haben, sondern eigentlich den anderen, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, zu Erkenntnissen zu kommen, muss man so eng beim Schüler sein, was man halt einfach auch nicht gelernt hat vorher.
Ich sitze hier und grinse ab und zu mal, weil ich selber mal in eine Fernsehkamera gesagt habe und das gab etwas Aufruhr in den Kommentaren, Wissensvermittlung geht in der Form gar nicht, wie wir das immer meinen. Das andere, was mir gerade aufgefallen ist, Caroline von St. Ange hat in einer Folge hier im Podcast Die Schule brennt gesagt, eigentlich sind wir alle Förderschüler. Und das fand ich einen wahnsinnig tollen Gedanken, denn wir sind ja alle förderbedürftig und würdig. Natürlich auch gefordert zu werden, aber da geht es eben um diese individuelle Aneignung. Und genau da kommt Digitalität ins Spiel, nämlich bei diesen Lernpfaden. Kannst du die erläutern? Denn da wird es ja spannend, weil genau dort wird ja dieser Prozess tatsächlich dann auch individuell gestaltet.
Genau, die Herausforderung der Universitätsschule ist ja, ich muss mit anderen lernen in Kooperation, weil wir sind soziale Wesen. Und gleichzeitig muss ich aber das lernen, was für mich gerade sinnhaft ist. Das könnte man im klassischen Schulkontext, würde man sagen, das widerspricht sich. 28 unterschiedliche Ideen bringe ich nicht in einen gemeinsamen Lernprozess. Deswegen machen wir eine sogenannte Projektarbeit. Also die Arbeiten, der Kern ist kein Unterricht bei uns im klassischen Sinne, sondern die arbeiten im Kern in Projektteams zusammen, wo sie Forscherfragen stellen und diese auch beantworten. So, und jetzt ist die Herausforderung für Lehrkräfte, sie haben 28 oder zum Teil mehr, wenn wir in den Sekundarstufenbereich gehen, sind die Fachlehrer dann gefragt bei viel mehr Schülerinnen und müssen trotzdem nachvollziehen können, wo macht welcher Schüler was. Weil wir sind ja nicht mehr im Gleichschritt. Nicht alle machen zur gleichen Zeit Bruchrechnung oder was auch immer, Hebelgesetz, sondern das Hebelgesetz kann der eine in der 7 machen, der andere macht es möglicherweise in der 8. Wir dürfen das Curriculum ein bisschen auflösen. Wir müssen nur die Übergänge in eine Regelschule jederzeit
dürfen ermöglichen. Heißt verwaltungstechnisch.
Genau, am okay. Ende muss die Prüfung abgelegt werden, wie von allen anderen.
Ja, klar, wo kommen wir denn sonst hin?
Genau. So, und das, was wir gemacht haben, ist, dass wir praktisch das, was die Schülerinnen und Schüler am Ende in den Prüfungen leisten müssen, haben wir runtergebrochen. Wir haben uns also überlegt, was muss denn eigentlich von der 12 bis runter in die 1 geleistet werden, damit ich am Ende die 12 oder die 10 oder die 9 mit einer Prüfung gut ablegen kann. Und dann haben wir gesagt, alles klar, es gibt solche Art von Kompetenzraster, das kennt man schon. Kompetenzraster arbeiten aber sehr stark damit, okay, das ist eine Novize, also das ist ein Anfänger in dem, was er tut und das ist jemand, der praktisch der Experte ist und der kann das gut. Ich komme aus der inklusiven Bildung, da ist sowas ganz schwierig zu handeln, zu sagen, also da ist der, der kann das nicht und das ist der, der das super kann. Wie kriege ich das denn ins soziale Lernen? Deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen versuchen, für jeden einzelnen Schüler aufzuschreiben, zu dokumentieren, wo er steht, was er wann gemacht hat, mit was hat er das, konnte er das nachweisen, mit einem klassischen Gelingenstest oder doch durch die Beobachtung. Also weil es ist ja nicht Lernen, muss ja nicht nur mit einem Test nachgewiesen werden oder mit einer Präsentation oder mit einer Diskussion. Und wir schreiben das auf und haben auch versucht, und das ist die größte Herausforderung, unsere Lehrpläne vermitteln eine sehr lineare Struktur häufig. Mhm. Also man muss das gemacht haben, um dann das nächste zu tun. Also man muss erst die Subtraktion gemacht haben, bevor man die Division-Aufgaben rechnet. Da weiß man in der Mathematik schon, aber so ist das gar nicht. Es gibt Menschen, die kommen über die Division zur Subtraktion. Das haben wir versucht aufzuschreiben und wir führen jetzt praktisch für jeden Schüler von der 1 bis zur 12, wird für ihn in den jeweiligen Fächern, die konnten wir noch nicht auflösen, in der Dokumentation. Im Lernen sind sie aufgelöst. Aber da steht zum Beispiel, okay, Hebel gesetzt im Projekt so und so nachvollzogen, am so und so vierten. Und das machen wir digital, weil das kann niemand mit einem Stück Papier mehr leisten.
Die Netflixisierung des Bildungsplans, kann man das sagen? Im Sinne von, es ist insofern modular, als dass man nicht mehr, man muss nicht mehr 20.15 Uhr sitzen und den Tatort angucken, wenn es von oben abgegeben ist?
Nee, das wäre falsch verstanden. Es geht wirklich darum, ich mache ein Projekt, das ungefähr 8 Wochen dauert und das hat zum Beispiel einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Und da stelle ich mir bestimmte Fragen. Weiß ich nicht, ich möchte mit dem Floß über die Elbe fahren. Was brauche ich da alles? Was brauche ich aus der Physik? Was brauche ich aus der Mathematik? Was brauche ich möglicherweise aus den Sprachen? Und das wird praktisch bearbeitet. Und in einer Projektgruppe müssen nicht alle das Gleiche auch nicht machen. Und das wird abgetragen. Also so ist es nicht. Es ist nicht die Uhrzeit, sondern das Abtragen. Und na klar, wir haben das Problem, dass wir immer noch am Ende der Qualifikationsfunktion von Schule gerecht werden müssen. Das heißt, wir müssen die Schüler auch am Ende gut dahingehend unterstützen, zu sagen, das habt ihr noch nicht gemacht über eure Forscherfragen, aber das werdet ihr für die Prüfung brauchen. Ihr müsst das also auch noch lernen.
Ich musste da gerade an eine Schülerin von mir denken in der 11. und 12. Klasse. Ich habe die 11. und 12. Klasse im staatlichen Gymnasium tatsächlich teilmodularisiert, Schwerpunkte zugelassen ab dem Zeitpunkt, wo wir eben das getan haben, was man tun musste. Und es gab eine Schülerin, die unglaublich politisch interessiert war, auch gut schreiben konnte, sprachlich versiert. Und irgendwann ging es um das Thema Kommentar. Sie hat einen Kommentar geschrieben, ging es um Feminismus, glaube ich. Sie hat den Kommentar vorgelesen, er war sprachlich prägnant, ironisch, differenziert, perfekt. Also für mich war klar, dieses Mädchen, diese junge Frau kann Kommentare schreiben. Aber hat halt nichts genützt. Wir mussten natürlich trotzdem die Klassenarbeit hinterher schreiben. Thema hat ihr nicht zugesagt und sie hat, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, anstatt 15 Punkte 8 Punkte bekommen. Ja. Und das fand ich so eine Sauerei auf eine Art. Ja, und ich muss ihr das dann natürlich auch drunter, beziehungsweise ich muss das nicht, sondern ich habe lange Rückmeldungen gegeben und gesagt, es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, dass du das kannst. Mhm. Also ich weiß, dass du da kannst. Du müsstest mir das gar nicht nochmal beweisen. Aber ich kann natürlich nicht sagen, also ich möchte jetzt eher deine Hausaufgabe nehmen, um das eben als, ganz wunderschönes Wort übrigens, Gelingensnachweis zu nehmen, ja. Und dass das dadurch abgebaut wird, das finde ich so wahnsinnig gut.
Aber das ist genau das Problem, ne? Also, was immer bei Bildungsungleichheit diskutiert wird. Wir versuchen alle gleich zu behandeln, ne? Also, es müssen alle den gleichen Test machen. Egal mit welchen Erfahrungen oder Hintergründen sie kommen. Und nur weil wir sie gleich behandeln, sind wir fair. Aber eigentlich sind wir genau durch diese Art von Gleichbehandlung so gar nicht mehr fair zu Schülerinnen und Schülern. Und das müssen wir, glaube ich, deutlich stärker in Schule sickern lassen. Ne? Eigentlich erst, wenn ich anfange zu differenzieren und zu individualisieren, was wir in allen Gesellschaftsbereichen tun, eben nur nicht in Schule.
Und nicht so richtig im Steuerrecht. Wir haben gerade von Prüfungen gesprochen. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Lernen, in dem es weniger um Reproduktion und mehr um selbstständige Tätigkeit geht. Warum das beim Lernen so wichtig ist? Hören wir mal kurz auch noch in einer Passage aus einer SWR2-Wissensfolge vom 22.04.2022.
Motiviert sein zum Weitermachen, obwohl es schwierig und anstrengend ist. Nicht aufgeben, ein Ziel verfolgen, sich selbst eine Lösung überlegen, sie testen und erleben, wie es ist, ganz eigenständig weiterzukommen. Was genau beim Lernen im Gehirn vor sich geht, erklärt der Frankfurter Neurowissenschaftler Henning Beck.
Lernen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir uns in unserem Denken so anpassen, dass wir Wiederholungsreize, das können jetzt Vokabeln sein oder alles mögliche, irgendwelche Infos, die wir wahrnehmen, wenn wir sie nochmal sehen, umso leichter verarbeiten können. Lernen ist ein Anpassungsverfahren, damit dein Gehirn immer energiesparender mit Informationen umgehen kann. Und zum Schluss muss man nicht mehr groß nachdenken, sondern gelernte Vokabeln fallen einem einfach ein.
Wird eine neue Information wiederholt, gelangt sie vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis, wo sie im Idealfall ein Leben lang bleibt, aber auch von dort regelmäßig abgerufen, also aufgefrischt werden sollte. In der Zukunft, davon ist Henning Beck überzeugt, ist darüber hinaus eine besondere Denkfähigkeit gefragt, das Verstehen.
Es macht Klick.
Und wenn es Klick macht, habe ich etwas verstanden.
Dann habe ich anhand von ganz wenig Beispielen einen Zusammenhang begriffen. Das Zweite beim Verstehen ist, ich verstehe, warum oder wofür etwas erfolgt. Ich verstehe Ursache und Wirkung. Das ist beim Lernen auch nicht der Fall. Und das Dritte wäre, dass ich es dann eben auch auf neue Sachzusammenhänge übertragen kann.
Und wie fühlt sich das an?
Es ist ein Gefühl von Freude, auch von so einer gewissen informatorischen Befriedigung, dass man sagt, okay, jetzt sehe ich die Sachen viel klarer.
Ermöglicht der Alltag in Schule und Ausbildung solche Klickerlebnisse? Andreas Schleicher.
Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind vergleichsweise gut darin, fertiges Wissen zu reproduzieren, wie die PISA-Studie zeigt, fällt es ihnen aber schwer zu extrapolieren und ihr Wissen dann kreativ auf neue Zusammenhänge zu übertragen.
Kinder und Jugendliche würden noch viel zu sehr passiviert, sagt Henning Beck.
Verstehen beginnt dann, wenn Menschen die Freiheit haben, sich selbstständig mit einem Problem auch auseinandersetzen zu dürfen, selber etwas ausprobieren dürfen, vielleicht auch mal einen Fehler machen in ihren Gedankengängen und dann entsteht Neugier und darauf baut dann Verstehen auf.
Henning Beck spricht hier davon, dass es fürs Lernen ungemein wichtig ist, warum wir etwas tun, aus deiner Sicht. Warum spielt dieses Warum? Du hast es gerade Sinnhaftigkeit genannt, du hast es Relevanz genannt, übrigens alles Begriffe, die für mich seit 2 Jahren absolut oben auf meiner Prioritätenliste sind. Warum spielt das denn in staatlichen Schulen teilweise, also ich muss jetzt Klammer auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, ihr wisst, wie ich das meine. Manche Sachen müssen ja auch durchgezogen werden. Also auch hier wieder Fußnote zu Ende. Warum spielt dieses Warum in staatlichen Schulen weniger eine Rolle?
Also so wie ich es auch wirklich live in dem Schulversuch erlebe, weil der Druck so wahnsinnig hoch ist, was am Ende in der Prüfung passiert. Und es ist uns vollkommen egal, was die Menschen nach dieser Prüfung tun und wie gut sie im Leben danach klarkommen und was sie eigentlich für sich für einen Weg begehen wollen, sondern es geht nur darum, wie der Durchschnitt am Ende in der Prüfung ist. Und Lehrer werden zum Teil selbst geißeln sich selbst, aber sie werden auch von anderen gegeißelt zu sagen, das hast du nicht gemacht. Genau das hast du nicht gemacht. Und warum hast du das nicht gemacht? Weil ich möglicherweise viel dialogischer unterwegs war und diesen Bereich einfach gestrichen habe. Hm. Und das ist, ihnen wird Verantwortung zugeschoben, wo ich glaube, das ist falsch. Wir müssen alle Verantwortung für den Lern- und Bildungsprozess der Schülerinnen und Schüler übernehmen. Und wir müssen überlegen, was eigentlich am Ende einer Schullaufbahn unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, und wir wissen nicht, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt, wirklich relevant ist. Und ich glaube, es ist wichtiger, und das ist auch uralt, Klafki hat es mehrfach formuliert, wenn man die Schlüsselprobleme beherrscht und wenn man weiß, wie man mit Methoden exemplarisch umgehen kann, dann wird man sich viele Sachen erarbeiten. Aber wir haben momentan immer noch die Logik, alles. Wir müssen alles verstanden haben. Wir brauchen es nicht in die Tiefe wissen, sondern wir müssen nur alles ein bisschen wissen und dann werden wir uns die Welt erschließen. Und ich glaube, das ist ein Fehler und das hat gar nicht unbedingt was mit den Lehrern zu tun, sondern das hat was mit dem Bildungssystem zu tun, wie wir es gerade leben. Und die Lehrer sind einfach nur ein Teil davon und passen sich diesem System genauso an.
Weil du gerade Klafki angesprochen hast, ist ja einer der bekanntesten, sag mal, Bildungsforscher, kann man auch sagen, Theoretiker sogar. Ich finde es immer interessant, dass man den Namen Klafki jetzt rein als Student oder so hat man gehört. Aber du sprichst gerade etwas an, was mich sehr umtreibt, nämlich die Frage danach, inwiefern ein allgemeines Bildungsverständnis, da müssen wir nicht nur über Klafki sprechen, da können wir auch über die allgemeine Menschenbildung im Sinne von Humboldt sprechen, sich einer Komplett-Operationalisierung, wie sie im Bildungssystem oftmals angestrebt wird, versperrt. Also mit anderen Worten, ich kann bestimmte Dinge von Bildung eben nicht auf Kleinstkompetenzbereiche runter reduzieren, sondern muss da auch die Möglichkeit haben, der, ich nenne es jetzt mal, freien Entfaltung und Entwicklung.
Nach Humboldt geht es um den mündigen Staatsbürger. Und wie mündig die Schülerinnen und Schüler zum Teil sind, das sehen wir. Es kann nicht alles operationalisiert werden, aber schon alleine, wenn wir es schaffen zu sagen, es gibt bestimmte Mindeststandards, die müssen alle erfüllen. So wie du das ja vorhin auch gerade gesagt hast, ne? Du versuchst es zu modularisieren in den Abiturjahrgängen. Genau da müssen wir eigentlich hin. Es braucht Mindeststandards und dann gibt es aber die Möglichkeit auch schon von Vertiefung. Und wir müssen uns über diese Mindeststandards verständigen. Dann müssen wir auch nicht, weil das ist zumindest mein Eindruck, wir versuchen eine Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern darüber herzustellen, dass wir ein gemeinsames Abitur haben und damit bauen wir eigentlich die Bildung komplett verkehrt rum auf. Ne? Also es geht ja eigentlich um das Wachsen und wir machen dann von oben den Deckel drauf und sagen, das muss jetzt bis runter durchgehen.
Ehrlich gesagt kann man das als Lehrkraft sogar spüren, denn es ist so, dass zum Beispiel sobald es neue Abiturformate gibt, diese ja noch nicht unten ankommen. Das heißt, man hat zum Beispiel als Lehrkraft dann die Situation, dass klar ist, der nächste Abiturgang muss, weiß nicht, einen Aufsatz informierendes Schreiben machen, ja. Während aber von der 5. bis zur 8. Klasse die Interpretationen absolute Priorität haben. Dann kommen die quasi erst überhaupt in der 9. oder 10. Klasse dahin, wenn sie Glück haben. Oder man muss das alles in der 11. und 12. Klasse machen. Also genau wie du sagst, ja, eigentlich falsch rum gedacht. Wenn wir jetzt mal die Dinge, die ihr macht, nehmen, also Individualisierung über digitale Formate, Archivierung. An anderer Stelle sprichst du auch darüber, dass da sehr viel Elternarbeit auch notwendig ist, aber dann natürlich auch forciert wird. Einfach damit man die Eltern auch als Erziehungspartner ernst nimmt, steht auch in den Schulgesetzen. Dann ist schon klar, dass das natürlich ein gewaltiger Aufwand ist. Ein Aufwand, den ihr auch in der Evaluation ja betreiben könnt, weil ihr das mit Studenten auch macht, weil ihr dieses Experimentierfeld eröffnet habt, weil ihr das wissenschaftlich begleitet. Man könnte, denke ich, zumindest in dieser Phase jetzt noch nicht sagen, das ist einfach mal so skalierbar für alle möglichen Schulen, Fragezeichen. Genau, da würde ich nämlich jetzt hin und sagen, was von denjenigen Dingen, die ihr umsetzt, ist aus deiner Sicht jetzt schon in Schulen möglich, die vielleicht andere Voraussetzungen haben als ihr?
Also als erstes muss man, glaube ich, nochmal sagen, wir haben nicht mehr Lehrer und wir haben in der Forschung auch keine zusätzlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also es ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Ich bin nicht nur Wissenschaftlerin, sondern Pädagogin und ich möchte eigentlich, dass Schule sich für diese Schülerinnen und Schüler verändert. Was ich habe, sind Studenten, das ist richtig, aber da habe ich ja auch einen Auftrag. Die sollen ja auch für die innovative Zukunft aufgesetzt werden. Das, was wir schon zum Teil transferieren, wir haben jetzt inzwischen 3 Kooperationsschulen, mit denen wir in Schulentwicklung gehen. Und das ist auch wichtig, das muss man unterscheiden. Ein Schulaufbau ist was anderes als ein Schulentwicklungsprozess. Also das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Und in dem Schulversuch wird auch häufig, wir haben eine hohe Dynamik, eine Geschwindigkeit, die ich nicht jeder Schule zumuten möchte. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das, was wir zum Beispiel in der 1 bis 3 etabliert haben, da lernen Schülerinnen und Schüler über 3 Stunden. Alle Schülerinnen und Schüler lernen über 3 Stunden. Und es gibt Schüler, die sind so im Flow, die möchten auch nicht rausgerissen werden in diesen 3 Stunden. Andere brauchen kleine Pausen, aller halben Stunden. Die dürfen auch kleine Pausen sich nehmen. Also jeder hat seinen Rhythmus. Was dort zum Beispiel etabliert worden ist, ist, die Räume sind identisch ausgestattet. Die sehen überall gleich aus. Das Material ist immer an der gleichen Stelle. Das ermöglicht jederzeit einen Lehrerwechsel, weil ich nämlich immer überall das Gleiche tue. Und das ist aber auch für die Schüler. Orientierung ist eines der wichtigsten Elemente, um lernen zu können. Ich muss mich orientieren können. Ich muss orientiert werden. Das heißt, ich kann jederzeit woanders hingehen und ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, wo ich das Material finde. Gleichzeitig, wir hatten kurz schon so über so selbsttätig lernen. Selbsttätig lernen heißt ja vor allen Dingen auch sich selbst organisieren im Lernen, sich selber Ziele setzen zu können. Auch eine Säule der Universitätsschule. Und ich brauche ein Arbeitsverständnis, also oder ein Arbeitsverhalten dazu. Ich muss meine Sachen ordnen können. Und zwar nicht, indem ich eine Ordnungsnote bekomme, sondern ich verstehe die Sinnhaftigkeit, warum ich die Stifte genau in dieses Regal wieder stelle. Weil erstens finde ich sie da wieder und alle anderen die auch. Und wenn die anderen das auch dahin stellen, kann ich es auch wiederfinden. Also, und das ist halt schon eher was Kooperatives. Also, das ist ein Element zum Beispiel, das gut transferierbar ist, dann merken wir, dass gerade die Projektarbeit vor allen Dingen von Gymnasien sehr beäugt wird und auch schon erste Ideen entstehen, das zu transferieren, nämlich Fächer verbinden zu unterrichten.
Ah, beäugt im positiven Sinne?
Ja, im Positiven. Wir haben sogar Kollegen, die bei uns hospitieren waren, die das dann praktisch für bestimmte Fächerkombinationen, für die sie zuständig sind, haben sie einfach die Fächer zusammengelegt und haben das transferiert.
Oder? Also man möchte doch kopiert werden.
Ja, super. Ja, okay. Das ist super. Also ich habe mich total gefreut. Ich habe mich, also wirklich, das fand ich sehr interessant und die haben genau die Erfahrung gemacht, die wir auch gemacht haben, wo ich gedacht habe, herzlichen Glückwunsch. Eben dieses selbstregulierte Lernen, also zu sagen, dass Schülerinnen und Schüler systematisch darin geschult werden, ihren Tages, und das ist nichts Neues, ne? Kennen wir aus der Reformpädagogik, Wochenpläne, was auch immer, Lernbüro arbeiten, aber sie wirklich begleitet werden, was im Übrigen auch zumindest an manchen Stellen ab einem bestimmten Alter uns das Problem des Lehrermangels sicher nicht beheben kann, aber dämpfen kann, weil die Schüler im Gymnasium können ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich auch bestimmte Anteile selbst reguliert vollziehen. Dann haben wir die Jugendschule. Das ist ein Format, das man in der 7. und 8. Jahr, kommt eigentlich Jahrgang, nicht die ganze Zeit in der Schule verbringt, weil da sucht man ja seine Identität. Und Schule antwortet damit, dass man alles so weitermacht, wie man es bisher gemacht hat. Das kommt eigentlich aus der Idee von Maria Montessori. Die Grundidee ist wirklich zu sagen, ich muss Lösungen, also ich muss wirkliche Aufgaben bekommen, die ich lösen muss. Mhm. Weil ich mir, also eigentlich von der Entwicklungstheorie ist das so, man wird immer abstrakter. Ne? Man lernt nach dem Spielerischen, im Vorschulalter kommt man in die Schule, die Sprache verändert sich durch auch diesen Schriftspracherwerb.
Das wäre auch Piaget. Oder?
Ja, das ist Piaget, das ist aber auch kulturhistorische Theorie, ne? Dominierende Tätigkeit. Die dominierende Tätigkeit wird die Sprache und das Denken, die verändern sich. Wir werden immer sprachlicher in unseren Denkprozessen. Aber wir springen in der Krise des Zwölfjährigen eigentlich wieder zurück und wollen eher manipulierende Tätigkeit machen. Mhm. Wir wollen haptisch wieder arbeiten. Was sagt Schule? Nein, wir müssen noch kognitiver arbeiten. Mhm. Und deswegen ist eine der Ideen zu sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, geht raus. Kümmert euch darum, dass ihr alle zusammen was zu essen habt. Kümmert euch daran, dass etwas wächst im Boden. Kümmert euch darum, dass ihr Werkzeuge euch selber herstellt. Und das kommt wunderbar bei den Schülerinnen und Schülern an. Und wir haben deutlich, also wir haben wirklich vor allen Dingen Oberschulen, so ist das Format in Sachsen, also die entweder Hauptschule oder Realschule unter sich vereinen, die gerade sowas, gerade im ländlichen Raum, ne, sind das Antworten, die man leicht geben kann. Und wir vollziehen eine Berufsorientierung auch ab dem 7. Jahrgang, wo Schülerinnen und Schüler einen Tag vor Ort in Unternehmen für ein halbes Jahr, für 4 Monate gehen. Und auch da merken wir, das ist genau die Antwort für 7., 8., 9. Klasse, weil die suchen danach. Die müssen herausfinden, wofür sie das eigentlich tun, warum sie in der Schule sitzen. Bis zum 6. Jahrgang tun sie das, weil es ihnen auch Spaß macht. Aber ab dem 7. Jahrgang fehlt ihnen die Sinnhaftigkeit.
Während wir miteinander sprechen, erscheint bei der ARD eine Dokumentation, die Schule ohne Druck heißt und in der dein Schulversuch und auch meine Meinung zum Bildungssystem eine Rolle spielt. Zunächst mal, verspüren die Schülerinnen und Schüler auf dieser Universitätsschule tatsächlich keinen Druck oder wenig Druck? Und Anschlussfrage, wie kann man das messen?
Also was wir messen, ist die Selbstwirksamkeit. Das ist so ein klassisches Instrument. Die Selbstwirksamkeit in der Universitätsschule ist im Vergleich zu allen anderen, also ne, man hat immer so eine Vergleichsskala oder Vergleichswerte, ist deutlich höher. Also sie fühlen sich deutlich selbstwirksamer. Also wir können es auch in Zahlen und Fakten auflegen. Druck kann man nicht wirklich messen, gibt es kein wirkliches Instrument. Wir lernen aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler gerade ab dem 9. Jahrgang auch immer mehr verstehen, sie müssen auf eine Prüfung zuarbeiten und die thematisieren das auch. Ist aber auch ne, legitim. Dann erheben wir so klassische Skalen aus dem Schulklima oder Schulklima ist es Wohlbefinden. Ne? Das sind solche Skalen. Und da sehen wir deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen. Also die fühlen sich einfach wohl. Die kommen gern. Beobachter, wenn wir so Hospitationen haben, die sagen immer, bei euch sieht das so entspannt aus. Die kommen so ganz entspannt in die Schule und die gehen entspannt. Und wenn man manchmal sich einfach daneben stellt und versucht, so Gespräche zwischen Schülerinnen und Schülern mitzubekommen, ist es bei uns nicht, geht es nicht darum, was habe ich für Hausaufgaben auf und was muss ich jetzt noch alles machen, sondern da wird halt, also ein Gespräch blieb mir im Ohr, da haben sich im 2. und 3. Jahrgang darüber unterhalten, dass sie heute den Urknall nachgestellt haben. Also der Urknall und was da passiert ist und wie das alles explodiert ist und wie viel Zeit das gekostet hat und wie schnell wir doch dann da sind und jetzt sind wir immer noch da. Also das, glaube ich, unterscheidet uns schon. Das ist auch die Herausforderung, weil wir vorhin bei den Eltern waren. Bei uns kann man ja nicht sehen, auf welcher Seite man im Lehrbuch ist. Sondern man muss Vertrauen haben in die Schule und in das eigene Kind haben, dass der Lernprozess des Schülers ist und er sich Schritt für Schritt weitere Sachen aneignet. Und das ist auch zugleich eine Herausforderung.
Ich weiß nicht, ob das zu sehr um die Ecke gedacht ist, aber die Frage nach dem Druck, die rührt auch daher, dass der Spiegel schrieb letztens von einer Mental Health Pandemie, was die Jugendlichen betrifft. Und ich glaube, Druck wird ja auch erzeugt von Ohnmachtsgefühlen, denen man sich ausgeliefert fühlt. Und da ist Selbstwirksamkeit eigentlich genau das Gegenmittel. Ich wollte wieder auch in so eine Teufelsargumentation, wie ich schon ganz am Anfang dieses Podcasts war, und fragen, was denn jetzt mit denjenigen ist, die sagen, Druck sei nötig, weil auch in der Gesellschaft und im Arbeitsleben nach der Schule Druck stattfindet. Selber eine Argumentation, die mich regelmäßig aus der Haut fahren lässt. Aber wenn wir schon mit Selbstwirksamkeit argumentieren, ergibt sich die Frage fast von selbst, oder? Was man dann darauf antworten kann.
Ja, und zudem würde ich auch immer sagen, also wir haben auch Schülerinnen und Schüler, gerade nach der Corona-Pandemie, denen es nicht psychisch nicht gut geht. Und bei uns ist dann aber das Ziel, du schaffst es, heute zur Schule zu kommen. Und du schaffst es, so lange wie du es schaffst, heute hier auszuhalten. Das ist dein Weg, ne? Also du musst deinen Weg finden. Also die Schülerinnen und Schüler haben durchaus Druckmomente, ne? Also weil sie müssen sich ja selber dafür entscheiden. Und wenn ich mich selber dafür entschieden habe, muss ich das dann auch durchziehen, ne? Also es geht nur darum, dass ich es von außen erstmal so nicht vollziehe und den Druck erzeuge, der dann aber spätestens mit den Prüfungsformaten kommt. Ne, die schreiben auch Vorprüfungen, ganz klassisch. Und das üben wir mit ihnen auch, ne, weil das wäre unfair, sie da allein zu lassen. Sondern wir üben mit ihnen, wir üben auch Strategien. Wie mache ich das, wenn ich mich gerade in der Situation schlecht fühle? Mit was fange ich zuerst an? Wie nehme ich mir die Aufgabe auseinander, damit ich mich wieder selbstwirksam fühle? Also so ist es ja nicht. Wir tun ja nicht so, als würden wir das ausblenden, dass es genau diesen Druck gibt. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen selber ein gutes Verhältnis dazu finden. Und wir geben ihnen den Raum, dieses Verhältnis zu finden. Es gibt auch Ergebnisse in Gelingensnachweisen, die nicht gut waren. Aber genau das ist ja der Lernprozess. Dann stelle ich fest, ich habe gedacht, ich habe das alles, ich kann das alles. Ich konnte es also doch nicht.
Ich muss noch einmal so ein bisschen aus diesem Fokus auf die Lernperspektive, auf die Schülerinnen und Schüler etwas größer werden. Wir hatten es gerade von der Abstraktion. Und zwar stört mich, dass ich das Gefühl habe, dass es im staatlichen Schulsystem, unabhängig von den Schulgesetzen, die teilweise sehr alt ist, keine Vision gibt, kein Menschenbild. Dort, wo es eine Vision gibt, bei Montessori, bei Rudolf Steiner, sind die auch nicht immer wirklich heutzutage noch übertragbar. Wir wissen um die rassistischen Tendenzen von Montessori, wir wissen um die rassistischen Tendenzen. Alle Leute, die jetzt zuhören, ich spreche von Tendenzen und ich weiß, dass auch argumentiert wird, das sind Leute aus ihrer Zeit und so weiter und so fort. Aber nochmal, wenn es um individuelle Entfaltung geht und dann sagt man, da dürfen aber bestimmte Rassen nicht mitmachen, ist das einfach ein Problem. Deshalb wollte ich fragen, gibt es eine vielleicht auch schon formulierte Vision, die dahinter steht, hinter dieser Konkretisierung? Oder ist das etwas, das sozusagen aus deiner eigenen Arbeit eben einfließt? Du hast gesagt, kulturhistorische Perspektive, du hast gesagt, Klafki, du hast von Humboldt gesprochen. Ist da schon was konkretisiert oder fließt das quasi so nebenbei mit ein?
Ich glaube, also es ist nie theoretisiert worden, so, ne? Also es gibt praktisch keine theoretische Abhandlung über das Menschenbild, aber es ist halt genau das, was in dieser kulturhistorischen Theorie steckt, dass wir nur über den Dialog miteinander, und der Dialog ist halt eben nicht nur das Kommunikative, ne? Der Dialog ist auch eine gemeinsame Rhythmisierung. Und indem ich mich auf den Rhythmus des anderen einlasse, es hat viel mit Anerkennung und Wertschätzung zu tun, was eben nicht loben ist, ne, sondern sich berühren lassen von dem anderen Menschen und wirklich an all das zu glauben, also an den Menschen gegenüber zu glauben, so wie er ist. Wir brauchen in der Pädagogik häufig die Defizite, damit wir pädagogisch handeln können. Aber was wir häufig leider machen daraus, ist, dass wir aus diesen Defiziten dann den Schüler zu dem Defizit erklären. Und das ist ein großer Unterschied. Das eine ist es, um pädagogisch zu handeln. Das andere ist praktisch, wie ich den Menschen gegenüber sehe. Und der ist mein Dialogpartner. Und wir können nur miteinander Welt gestalten, indem aus Aktion Reaktion folgt. Wenn wir uns praktisch ignorieren, wird es nichts. Also daher ist es, glaube ich, wirklich, ist es eher in die kulturhistorische Theorie, die da grundgelegt ist und kein klassisches. Und das ist auch wirklich eine Gefahr, weil häufig werden dann diese Menschenbilder ideologischer, ne? So wie du es gerade auch formuliert hast.
Gut, das heißt, Frau Langner, und ich würde mich jetzt einfach auch mal bereit erklären, und ich machen eine Wiederauflage Renaissance der kulturhistorischen Perspektive für das 21. Jahrhundert. Sie nickt und sie weiß nicht, auf was sie sich da gerade eingelassen hat. Ganz am Ende als Doppelfrage. Erstens, für all diejenigen, die sagen, boah, wahnsinnig gut, ich möchte mir auch was abgucken. Gibt es da Möglichkeiten fernab der Hospitation, wo man sich ein bisschen einlesen kann oder was anschauen kann? Zweitens, für dich selbst, womit befasst du dich vielleicht theoretisch? Lesen, hören, ja, viel mehr gibt's ja nicht, fühlen. Was liest oder hörst du, um deine eigene Perspektive zu erweitern? Oder manchmal kommt man ja auch einfach nicht dazu und du sagst, nee, eigentlich.
Also Uns nachvollziehen kann man wirklich über auch YouTube und die Universitätsschule. Da findet man alle möglichen Formate, auch vor allen Dingen die Schulleiterin Maxi Hess, wenn wir praktisch versuchen zu erklären, was wir tun. Ich glaube, das ist ein gutes Format. Die Texte, die ich formuliere, sind eher immer, naja, wissenschaftliche Texte. Aber auch die würde man finden.
Viele ZuhörerInnen werden sich das trotzdem zu Gemüte führen, da bin ich mir sicher.
Ich versuche es trotzdem auch. Ne? Also in der Pädagogik sind wir erschienen oder auch eher wirklich pädagogische Texte, die nicht über 20 Seiten Abhandlung, sondern versuchen in 4 Seiten das Zentrale zu formulieren. Ich muss ehrlicherweise sagen, viel Zeit, um mich herumzuklicken, habe ich nicht. Das sind schon mehrere Jobs, die ich da auf meiner Kappe habe. Aber das, was mich ganz doll umtreibt, ist wirklich gerade der Lehrermangel. Mhm. Als ich vor 7 Jahren gestartet war, hätte ich mir nie ausgemalt, dass ich möglicherweise aus diesem Schulversuch Antworten finde, die nicht den Lehrermangel eindämmen können, im Gegenteil, aber die Antworten finden lassen. Ich komme aus der Region aus Ostsachsen, eine Region, die in der ländlichen, ja, wirklich ländlichen Situation sind und vor allen Dingen diesen Lehrermangel gerade sehr hart spüren. Und ich versuche gerade dort mit Schulen, vor allen Dingen mit Oberschulen, Lösungen zu finden, um die Schüler nicht zu einer strukturellen Bildungsbenachteiligung zu führen. Und das ist die größte Gefahr, die wir gerade im ländlichen Raum haben.
Liebe Anke, vielen Dank, dass du da warst. Eine meiner jetzt schon Lieblingsfolgen, kann ich sagen. Es gibt nichts, was du gesagt hast, dass ich nicht zu 100% unterschreiben würde, womit ich mich nicht selber seit langer Zeit befasse. Ich hoffe, dass das den Zuhörenden auch so geht. Eine Folge zum als Bild an die Wand malen. So, danke dir.
Danke, es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die Renaissance.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.